Jesu, des Auferstandenen. Ostern ist zwar schon wieder ein bisschen her, aber nicht vergessen, erlebt. Ich hatte das heute Morgen mit dem David ein bisschen. Ich in der Wanne, er außerhalb. Und da haben wir gesprochen, weil er Jesus nicht sehen kann, wo er denn wäre und so. Und das ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Ich sehe ihn nicht, also kann er doch nicht da sein. Und denke ich, ja gut, mit 3 Jahren kann man noch so denken, aber es gibt auch Menschen mit 53 oder mit 33 oder mit 63, die das Gleiche denken. Ich sehe ihn nicht, also ist er nicht da. Aber ich möchte uns allen versprechen, Jesus Christus ist da, auch heute Morgen. Und in letzter Zeit stelle ich so ein bisschen fest, ich weiß nicht, ich hoffe, es liegt nicht an mir, aber hier sind immer so schön noch Plätze frei. Auch da möchte ich einladen, auch wenn man in der Nähe vom Pastor sitzen möchte oder so, oder von Edith oder wer auch da vorne ist, ihr dürft ruhig, da hinten ballt sich alles, es sind wunderbare Plätze noch hier vorne, das sind keine reservierten Reihen, das ist nicht besonders gesalbt, jeder Platz ist gesalbt, auf dem du sitzt, wenn Gott dabei ist. Aber nur zur Information, hier vorne gibt es immer meistens noch ein bisschen freie Plätze. Und ich habe mal gehört, man sagt es so, dass man vorne ein bisschen mehr mitbekommt. Aber ihr seid da hinten genauso willkommen. Ja. Auch der Robert ganz da hinten, winkt mir mal, ja, hinter dem Glas. Schön, dass die Technik es möglich macht, dass wir so in Verbindung stehen. Nochmal ein Hinweis vom Bruder Hochmut, Horst Hochmut. Es geht eben den Umständen entsprechend bereits wieder besser. Einfach nur zur Information. Also es sieht wieder besser aus. Der Martin, wie heißt er mit Nachname? Bill? Kaputz, genau, hat mit ihm telefoniert, dort angerufen. Also es sieht besser aus, weil wir ja kürzlich hörten, dass er im Sterben liegt. Also es scheint sich da wieder was zu tun. Das ist einfach die Information, nur dass ihr das wisst. Gut, ansonsten heute Morgen das Thema Evangelium. Nochmal, kann man nicht genug hören, aber unter diesem Aspekt einfach der zweite Teil. Es gibt nur 2 Teile jetzt erstmal zu diesem Bereich. Und wir können schon mal die erste Folie, was bisher geschah. Das liest man manchmal bei Fernsehfilmen, wenn der erste Teil war. Und dann kommt nochmal so eine Zusammenfassung, was bisher geschah. Was geschah denn bisher? Bisher geschah, dass wir festgestellt haben, ich lasse jetzt vieles weg. Das haben wir letztes Mal gehört. Ich kann nicht alles wiederholen, aber das nochmal. Jesus hat Evangelium gepredigt. Und das Evangelium, das Jesus gepredigt hat, war das Evangelium des Reiches. Reich, Basilea, der Königsherrschaft Gottes. Also Jesus hat damals vor seinem Kreuzestod Evangelium gepredigt, so beschreiben es die Evangelisten in den Evangelien, und er hat vom Reich Gottes gepredigt. Und die Frage ist ja, was heißt denn das? Hat er einfach nur gesagt, Reich Gottes, und das war dann die Predigt? Nein, er hat zum Beispiel viele Reich Gottes Gleichnisse erzählt. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem, und dann kommen ganz viele Gleichnisse. Ganz viele Gleichnisse über das Himmelreich. Und letztlich geht es immer darum, dass er versucht deutlich zu machen, was es bedeutet, dieses Reich Gottes, was das heißt. Das heißt, dass Gott das Sagen hat. Und zwar nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Dass Gott wirkt permanent im Leben eines Menschen. Das ist das, was Jesus gepredigt hat. Und er konnte immer sagen, schau mich an. Er hat gesagt, komm und sieh, schau. Ich möchte das vorleben. Ich bin so einer, der, wenn er keine Zeit hat, um auf den Eindruck zu kommen, dann nimmt er sich die Zeit. Jesus konnte aus allen Dimensionen, die uns unterworfen, wo wir als Menschen, denen wir unterworfen sind, nehmen. Er konnte zum Beispiel Brot vermehren. Das ist ja schwierig. Mach das mal. Oder er konnte einfach die Dimensionen, Schwerkraft, dann geht er über das Wasser. Einfach außer Kraft setzen. Das ist so, wenn man im Reich Gottes lebt. Da geschehen plötzlich auch Wunder, Heilungen finden statt, übernatürliches Wirken Gottes ist immer da, wo Reich Gottes ist. Und deswegen hat Paulus viele Jahre später mal gesagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das heißt, da spürt man was, da ist etwas, da geschieht etwas, da bricht sich Gottes Reich Bahn, und manchmal erleben wir das in unserem eigenen Leben, wie Gott sich Bahn bricht in unser Herz zum Beispiel oder in unsere Ehe rein oder in unsere Familie oder in unseren Beruf oder in unsere Krankheit. Plötzlich, wie wenn das Licht dann, und plötzlich kommt er rein. Wisst ihr, von was ich rede? Diese Erlebnisse kennen wir sicher. Man merkt plötzlich, jetzt, Und dann geschieht irgendetwas. Reich Gottes. Jesu Jünger, auch Paulus, die ganze Urgemeinde predigten ebenfalls das Evangelium des Reiches. Ich hatte ja letztes Mal am Anfang gefragt, was ist Evangelium, und die Antwort auch hingeschrieben, was wir meistens darunter zunächst verstehen, dass wir nämlich denken, Evangelium ist die gute Botschaft, die frohe Nachricht, die gute Nachricht der Erlösung Jesu. Stellen wir halt fest, dass es so gar nicht so stimmt. Evangelium ist erstmal Evangelium des Reiches. Also vor Jesu Kreuzestod war Evangelium Evangelium des Reiches, nicht des Kreuzes. Evangelium nach Ostern war auch Evangelium des Reiches. Wir kommen da noch drauf. Und Evangelium bleibt, gemäß Matthäus 24, 14, eine ganz wichtige Stelle, ganz zentrale Aussage, komme ich auch noch heute drauf nochmal, bleibt auch Evangelium des Reiches. Gut, jetzt können wir weitergehen. Heute, wie viele Punkte haben wir denn heute? Ah, nur zwei, nicht viel. Erster Punkt, also wir hören es immer und immer wieder. Warum? Weil es ist wichtig, dass wir das wissen. Evangelium war, ist und bleibt Evangelium des Reiches, der Königsherrschaft Gottes. Ich habe jetzt heute noch ein paar biblische und ein paar andere Stellen auch noch mal genommen, zum Beispiel aus Markus, einfach um das noch mal zu festigen. Nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte, und hier heißt es jetzt, das Evangelium Gottes, und sprach, und jetzt schauen wir mal, was ist denn das für ein Evangelium? Und wir stellen fest, was heißt es hier? Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir lesen immer und glaubt an das Evangelium. Und schon sind wir wieder beim Kreuz. Das gab es damals noch nicht. Glaubt an das Evangelium. Ja, welches denn? Na, das vom Reich Gottes. Das war ihm so wichtig, unserem Herrn. Markus 16, das ist der Missionsbefehl aus Markus. Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt. Und wir lesen dann wieder und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Aber predigt das Evangelium, welches denn? Das der Herrschaft Gottes. Und einer der wichtigsten Beweise ist eben Matthäus 24. Wo Jesus in seinen Endzeitreden, das war nicht lange, bevor er dann die Erde verließ, wo er gesagt hat, und dieses, genau dieses Evangelium des Reiches, nicht des Kreuzes, des Reiches, wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis, dann wird das Ende kommen, vorher nicht, dann kommt das Ende. Also nicht, wenn sich ganz viele bekehrt haben oder was, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wenn die Menschen im Willen Gottes leben. Schaut, das ist ja auch das Wesen der Gemeinde. Gemeinde ist ja die Gruppe der Herausgerufenen, der Christen, die mit Jesus leben wollen. Und dann sagt der Paulus, und das ist vergleichbar wie die Braut. Wir kennen diese Bilder vielleicht, die Braut. Und er sagt, die Braut normalerweise, ist auch heute in der Regel so, hat ein weißes Gewand an. Weiß steht für Reinheit, nicht nur für sieht schön aus, sondern für rein. Hat eigentlich eine Symbolik, rein. Unbefleckt. Und deswegen sagt der Paulus, die Gemeinde Jesu soll so zugerüstet werden, dass sie wie wird? Ohne Flecken und ohne Runzeln. Ich bin immer wieder am Fragen, sage, Herr, wo soll denn das? Ich kenne keine Gemeinde. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Weißt du, was er mir dann antwortet? Ja, da habe ich schon oft gesagt, sag, Herr, das kann doch gar nicht sein. Wie soll denn das gehen, eine Gemeinde, überhaupt die Gemeinde weltweit ohne Flecken und Runzeln? Das heißt ja völlig rein, das geht doch gar nicht. Wie willst du das schaffen? Dann sagt er zu mir, das kann dir egal sein. Ich krieg das hin. Mach dir darüber, geh du mal, leb du mal in meinem Willen und lass mal das an. Mach dir doch keine Gedanken, was ich mit der Gemeinde Jesu weltweit tue. Ich krieg das schon hin. Und ich glaube, also die Haltung möchte ich auch haben. Jesus vertrauen, er kriegt das hin. Glaubst du, dass er es hinkriegt? Er hat doch dich und mich erlöst, hat er auch hinbekommen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass ich und du sich mal zu Jesus bekehren? Ja? Vielleicht war da irgendwo eine Oma, vielleicht eine Tante, vielleicht irgendjemand, der hat gebetet. Weißt du, in der unsichtbaren Welt geschehen dann diese Dinge und wir bekehren uns irgendwann und wissen gar nicht, warum das eigentlich so ist. Also Jesus kriegt mehr hin, als wir manchmal glauben. Er kriegt alles hin. Du, Jesus kriegt alles hin. Gewaltige Aussage. Also dieses Evangelium des Reiches, der Herrschaft Gottes, das soll gepredigt werden. Nicht nur überall predigen, komm zu Jesus, glaub an die Erlösung und die Leute strömen vor. Das ist toll, aber er sagt, da fehlt noch was, nämlich lebt in seinem Willen. Fangt an, euer Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Dann könnt ihr die Welt nochmal, wie es in der Apostelgeschichte heißt, auf den Kopf stellen. Die ersten Christen waren nicht nur Bekehrte, das waren auch Belehrte. Die wussten, um was es ging. Die waren nicht perfekt, aber sie lebten in diesem Reich Gottes. Immer wieder brach sich Gottes Reich Bahn. Und das ist das, um was es einfach gehen soll. Nächste Seite. Also, für die Bibel ist klar, Jesus ist Erlöser und Herr. Nicht nur der Erlöser. Jesus ist nicht nur der Erlöser. Er ist auch der Herr. Der Kyrios, das ist groß geschrieben. Herr. Kyrios, der Herrscher, der sagt, wo es lang geht. Und ich merke das in meinem Leben immer wieder. Ich kann doch, Geschwister, ich kann doch keine Kinder erziehen ohne ihn. Du? Wir können doch keine guten Ehemänner oder Ehefrauen sein ohne ihn. Wer will sich das einbilden? Wir können doch nicht ein Zeugnis sein als Familie für unsere Nachbarn ohne ihn. Das geht nicht. Und das ist das, worauf Jesus es ankommt, dass wir immer wieder erkennen, wir schaffen es ja gar nicht aus eigener Kraft. Wir können doch nicht als Gnadenkirche Villingen viel Frucht bringen ohne ihn. Das geht nicht. Wir können noch so viel machen, aber wenn er nicht dabei ist, dann geht es nicht. Apostelgeschichte 8,12 bestätigt diese Aussage. Da heißt es von Philippus, dass der gepredigt hat, und zwar das Evangelium vom Reich, das ist das erste wieder, und dem Namen Jesus. Jetzt kommt das dazu, und so soll es eigentlich sein, dass wir nicht nur vom Reich reden, ohne von Jesus, und dass wir nicht von Jesus reden, ohne vom Reich. Ich habe das hier mir auch nochmal aufgeschrieben, und ich hatte das auch gesagt, dass der Schlüssel ist das Kreuz, der Schlüssel. Das Kreuz hier, die Erlösung hier ist der Schlüssel. Aber was nützt dir ein Schlüssel ohne Haus? Und das Haus ist dieses Reich Gottes, dass wir da drin leben sollen. Also es gibt kein Reich ohne das Kreuz. Also da beginnt alles. Wenn wir nicht bekehrt sind, dann ist es ganz dramatisch. Also dann geht gar nichts. Da beginnt alles mit dieser Entscheidung, mit diesem Ja, als Jesus, als Erlöser und das auch dann Herr ist. Aber dann geht's weiter, dass er mit uns durchs Leben geht. Wir haben es vorhin gehört, im Gebet oder wo es war, in vorherbereitete Werke. Gott hat doch einen Plan mit deinem Leben. Der Älteste unter uns, ich weiß nicht, wer es ist. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Oh ja, ich bin aber schon älter. Ja, trotzdem. Der Jüngste hier in diesem Raum, ich weiß nicht, Teenagerpaar, wer das ist, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und du darfst nur einmal raten, ob das wohl ein guter Plan ist oder ein schlechter. Was meint ihr? Es kann nur ein guter Plan sein, weil Gott gut ist. Aber was nützt mir, wenn Gott einen guten Plan für mein Leben hat und ich gar nicht da rein will? Dann nützt mir das ja gar nichts. Also wir brauchen beides. Galater 1, 8 und 9. Von Paulus auch eine ganz, lest mal, was da steht. Wenn aber auch wir oder ein Engel, Engelerscheinung, aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium, das gab damals schon Leute, die haben so ein komisches Evangelium verkündigt. Wenn euch jemand etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, nämlich das von der Herrschaft Gottes und dem Namen Jesu, nicht nur dem Namen Jesu, der sei verflucht. Stell dich mal vor, verflucht. Anathema ist der Fluch. Der Fluch steht auf dem Menschen. Da geht es nicht um ungläubige Leute. Da geht es um Leute, die Evangelium predigen. Aber ein falsches, ein einseitiges, ein ungesundes. Und das gibt es auch heute immer wieder. In der Bibel heißt es mal, es gibt Menschen, die haben einen Schein der Gottseligkeit. Das sieht so fromm aus. Oh, sieht er fromm aus. Oh. Und Jesus sagt, aber die Kraft verleugnen diese Menschen. Das ist nur so nach außen hin irgendwie. Die Kraft wird verleugnet. Die Kraft geht um die Kraft. Die Kraft wird verleugnet. Also da ist der Paulus ganz, ganz ernst und streng und sagt, ich muss einen Fluch, stell dir mal vor, ein Gläubiger, ein Apostel sagt Fluch über jemanden, der ein falsches Evangelium predigt. Und so wie es im Ende der Zeit viele Christusse gibt, die überall rumlaufen, irgendwas erzählen, haben die eben auch ein verschiedenes falsches Evangelium, die das und jenes betonen. Aber eines, die betonen oft die richtigen Sachen. Aber eins vergessen sie, es geht um die Herrschaft, dass Jesus das Sagen hat. Schaut, Heilung ist nicht im Zentrum. Befreiung ist nicht im Zentrum. Glückliche Ehe ist nicht im Zentrum. Tolle Kinder ist nicht im Zentrum. Das Gemeinde blüht ist nicht im Zentrum. Weißt du, was im Zentrum steht? Dass Jesus das Sagen hat. Und wenn Jesus das Sagen hat, ja, meinst du, dann geschehen keine Heilungen. Dann wird Heilung kommen. Er ist doch der Herr über das. Dann werden Menschen befreit. Verstehen wir, was zuerst kommen muss? Das Ja zur Herrschaft. Und deswegen funktioniert es manchmal nicht, weil das Motiv nicht stimmt. Ich möchte geheilt werden, als Beispiel, aber ich möchte nicht tun, was Jesus will. Das gibt's. Ich möchte, dass meine Kinder wunderbar, brav und ach, ganz toll sich entwickeln, aber nicht, dass Jesus das Sagen hat. So. Und das sind eben oft die Schwierigkeiten, zumindest habe ich das selber immer wieder gemerkt und möchte mich immer wieder auf diese eine Aussage besinnen. Ja, Herr. Ja, Herr. Yes, Sir. So, ja, jawohl. Wenn du was sagst, dann rede mal nicht lange rum. Das können die Kinder manchmal so toll. Man sagt was und dann geht's mal los, der Austausch. Aber eigentlich will man gar keinen Austausch, man will, dass sie das tun. Und manchmal sind wir genauso bei Gott. Der Vater, der Papa im Himmel sagt was. Und dann kommt, ja, Folgendes, ich hätte auch noch und eigentlich und heute schwierig und nee. Und er erwartet eigentlich nur, dass wir es tun. Und so sehen wir, manchmal sind wir wie die Kinder und manchmal sollten wir wie die Kinder sein. Gell? Gut, nächste Seite, zweiter Punkt. Jetzt möchte ich einfach da mal drauf eingehen. Wenn das alles also ist, dass es mit der Herrschaft wichtig ist, das ist ja noch Theorie, dann ist ja die Frage, wie kommt man denn da rein? Für alle, wenn wir da schon drin sind, immer wieder, ist wunderbar. Und manchmal ist es gut, es nochmal zu hören. Das Erste ist, ich muss sagen. Nicht ich kann oder ich will, ich muss wiedergeboren sein. Schaut, was Jesus sagt. Johannes 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Das war der Nikodemus, der nachts zu ihm kam. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dann kann er das mit der Herrschaft Gottes vergessen. Ja, also wenn du Schlüssel nicht hast, nützt das, dann brauchst du auch nicht ins Haus. Das ist ganz schon wichtig. Damit beginnt es ja auch. Von Neuem geboren. Ich habe da so ein Häkchen gemacht. Seht ihr das? So ein Häkchen. Ich wünschte mir, dass jeder, der heute hier ist und weiß, dass er Kind Gottes ist, innerlich hak's ab, hast du gemacht, wunderbar. Ein Punkt oder wie auch immer, ein Stempel. In der Schule gibt es dann also den Biene-Meier-Stempel oder was. Das ist gut, das haben wir schon mal. Wenn wir Christen sind, haben wir das. Wenn nicht, wenn wir bei diesem ersten Punkt, ich muss wiedergeboren sein, wenn du da kein Häkchen machen kannst, dann ist das andere zwar jetzt auch noch interessant, aber dann bleib da mal stehen. Es beginnt immer vorne. Es beginnt immer am Anfang. Es beginnt immer in der Grundschule, es beginnt immer im Aufstehen heute Morgen, irgendwann isst man was, zieht sich an und man beginnt immer vorne und es ist auch hier so. Also wenn da jemand noch nicht sicher weiß, dass er Kind Gottes ist, dann möchte ich dich ermutigen, beuge deine Knie vor dem lebendigen Gott. Demütige dich mal und sag, Herr, ich merke, ich kann ohne dich nicht leben, ich brauche das, was du, Jesus, für mich getan hast am Kreuz von Golgatha, so beginnt das Leben mit Jesus. Ja, man wendet sich dem zu, der für uns gestorben ist. Gut, jetzt gehe ich mal davon aus, die meisten von uns, ist klar, wir sind Christen, wir haben uns bekehrt, wir sind von Neuem geboren, wir sind Kinder Gottes. Dann ist ein weiterer Punkt wichtig, Psalm 86, Vers 5 und viele anderen Stellen. Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Bitte glaube heute Morgen ganz neu, dass Gott ein guter Gott ist. Für den, wo jetzt eh alles gut läuft, ist das leicht. Ich weiß das. Aber für diejenigen, wo es gerade ganz schwierig ist, ist das nicht leicht. Und deswegen steht es hier. Nicht, ich kann glauben oder so. Ich muss, man könnte auch sagen, ich will ganz neu glauben, Gott ist gut. Gott meint es gut mit mir. Rufen wir das mal in die unsichtbare Welt zusammen. Gott meint es gut mit mir. Noch einmal. Gott meint es gut mit mir. Und wenn er es mit mir gut meint, dann meint er es mit dir ja auch gut. Mit jeder meint das gut. Das ist wichtig, wenn wir unter diese Herrschaft Gottes kommen. Gott meint es gut mit der Gnadenkirche, Geschwister. Sonst wären wir doch gar nicht da. Ich gehe doch nirgends hin. Ich würde mich weigern, irgendwo mich entweder einzubringen, mitzuarbeiten, wenn ich wüsste, Gott meint es da eh nicht gut. Das ist doch Unsinn. Es lohnt sich doch. Es lohnt sich doch. Das ist doch das Wesen der Gemeinde Jesu. Nicht, dass sie einfach einen Gott hat und der herrscht über die Einzelnen wie so ein Diktator mit dem langen Finger. Nein, Gott ist doch ein lieber Vater. Ist doch gut. Vielleicht gibt es welche unter uns, die hatten keinen lieben Vater. Und das ist nicht einfach, zu glauben, dass der Vater im Himmel gut ist. Aber die Bibel sagt es und die Bibel hat recht. Die Bibel hat immer recht, stimmt's? Kann man immer ganz kurz machen. Die Bibel hat recht. Ein weiterer Punkt. Wie komme ich da rein? Apostelgeschichte 8, Vers 12, das haben wir schon gehört. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Das ist die Sache, wo wir gerade sind, deswegen diese zwei Predigten. Verstehe einfach Evangelium, es geht letztlich darum, dass Jesus der Erlöser ist und der Herr. Beides. Ich darf es verstehen. Klar, ich muss es auch verstehen, aber jetzt habe ich hier einfach mal darf. Ich darf das verstehen. Das ist die Wahrheit. Und darum sagt hier auch Jesus, mache zu Jüngern und nicht mache zu Christen. Das Wort Christ taucht eh fast nicht auf im Neuen Testament. Dreimal. Jünger 270 Mal. Warum? Weil Jünger heißt lernender Schüler. Sind Schüler da? Da oben sitzen ein paar Schüler, oder? Ja, jetzt hoffen wir, dass es mit der Versetzung klappt. Ja, so war es bei uns allen. Schüler ist doch nicht immer erste, zweite oder dritte Klasse. Es geht doch weiter. Wird versetzt. Juhu. Wird nicht versetzt. Oh, Schock. Mach mal nochmal eine Runde. Aber dann geht's weiter. Es soll doch weitergehen. Wird versetzt. Das meint Jünger. Nicht mache zu Christen, die sagen, ja, ich habe mich auch mal bekehrt. Und was hat sich geändert? Ja, nichts. Was? Das passiert halt manchmal. Nein, Jesus ist also auch der Herr. Dann das vierte hier, Römer 15, 18 bis 19. Paulus, der große Mann, echt ein gewaltiger Typ gewesen, wirklich ganz tolles gewirkt für das Evangelium. Solche Menschen bräuchten wir wieder. Denn ich, schaut mal, was der Mann sagt. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Allein der Anfang schon. Ich traue mich gar nicht, was zu erzählen, was nicht Christus durch mich gewirkt hat. Du, wir erzählen manchmal so viele Sachen, was Christus überhaupt nicht durch uns gewirkt hat. Der Paulus sagt, ich traue mich gar nicht, was zu erzählen, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam, das ist Herrschaft, der Nationen durch Wort und Werk. Das ist auch Lehren und Leben, Wort und Werk. Man könnte auch sagen, Bibel und Heiliger Geist, Wort und Kraft, Theorie und Praxis, beides gehört zusammen. Durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, sodass ich von Jerusalem ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus. Nicht das Evangelium des Christus, sondern das Evangelium des Christus. Christus, der Herr, ja, völlig verkündigt habe. Also überall, wo Paulus war, hat er das gepredigt. Überall. So wie Jesus nach der Auferstehung, ich habe es ja letztes Mal erzählt, 40 Tage mit den Jüngern sich traf und über das Reich, über die Herrschaft redete. 40 Tage lang. Hat Paulus auch gemacht. Überall. Ja. Von Jerusalem, ringsumher, überall, wo er war. Deswegen kann man wirklich sagen, Paulus' Lebensmotto war, er ist Herr. Das hast du gesehen. Wenn du den Paulus getroffen hast, hast du gleich gemerkt, ist er der Herr oder ein anderer? Es war ein anderer. Jesus war der Herr. Und dann konnte er so Dinge sagen wie, nun lebe nicht mehr ich. Ich lebe eigentlich gar nicht mehr. Christus lebt in mir. Wer mich sieht, sieht ihn. Boah, Paulus, Apostel, der war da wirklich dran. Und später sagte mal, ich habe es noch nicht begriffen. Also der Mann war wirklich immer in Bewegung. Das ist ein großes Vorbild. Wir haben keine Angst, keiner muss ein Paulus werden. Das wäre zu viel des Guten. Aber wir können lernen von diesen Menschen. So, was wir für uns brauchen. Und das, was wir für uns brauchen, ist, dass wir eben nicht alleine dieser Vision nachjagen. Ich und der Herr, wir zwei, wir kriegen ich und du und wir, nur wir und so. Sondern wir brauchen auch Geschwister. Die verfolgten Christen beneiden jede Art von Gottesdienst, die wir haben in der westlichen Welt. Nicht wegen den Gebäuden, sondern weil sie sagen, ich war, was weiß ich, 5 Jahre in einer Einzelzelle. Ich hatte nur den Herrn. Der war da, er war da. Aber als ich dann rauskam und das allererste Mal einen anderen Bruder traf, da sind mir die Tränen gekommen. Da gibt es ja noch andere. Und da gibt es ja noch andere. Ich bin ja gar nicht alleine. Wir kennen das gar nicht. Ich wüsste gar nicht, was passieren würde, wenn wir mal sagen, so mal ein Jahr jeder nur allein mit dem Herrn und mit keinem anderen Gemeinschaft. Nur mit ihm. Ob das denn so gut täte? Ob wir das überhaupt überstehen würden? Also wir haben die Möglichkeit, dass wir mit anderen gemeinsam dieser Vision nachjagen. Deswegen ist Gemeinde da. Und das glaube ich auch, dass das am Ende der Zeit geschieht, dass überall Gemeinden dieser Vision nachjagen. Nämlich welcher? Dass Jesus das Zepter übernimmt in den Gottesdiensten, in den Kleingruppen, in den Familien. Dass er sagen darf und machen kann, was er will. Toll, oder? Aber dann heißt es natürlich immer, dass es nicht immer nach mir geht. Entweder er oder ich. Das ist eine Entscheidung. Du weißt es besser. Du weißt es besser. Ja, Jesus weiß es besser. Nächste. Genau. Wie komme ich zu einem Leben immer noch? Das ist der letzte Punkt mit dem Häkchen. Trachte zuerst. Wir kennen die Stelle. Jetzt taucht sie hier wieder auf. Trachte zuerst. Nicht zu zweit oder dritter oder viertens, sondern zuallererst. Nach dem Reich Gottes. Nach der Herrschaft Gottes. Und dann, sagt er, kommt alles andere. Wir kennen die Stelle, oder? Trachte zuerst. Ist uns bekannt, sicher. Viele kennen die Stelle. Trachte zuallererst nach dem, was er will. Und das ist eine Sache, da muss ich mich dafür entscheiden. Da wird mich Gott nicht zwingen dazu. Da kann man noch so viel predigen oder sagen. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Diese Entscheidung darf man treffen, wenn man das möchte, freiwillig für sich heute Morgen oder wann auch immer, jetzt nicht erst in 10 Jahren. Sehr schade. Vielleicht haben wir sie auch schon getroffen, dürfen wir sie auch immer wieder neu treffen. Das ist immer noch Theorie, jetzt wird es aber praktisch. Schau mal die Punkte, die unten stehen. Was heißt denn das? Was heißt denn jetzt praktisch? Okay, Herr, ich stelle mich unter deine Herrschaft. Ja, und jetzt? Du bist der Herr. Ja, und jetzt? Das ist ja leicht gesagt. Was heißt denn das im Alltag? Im Alltag heißt es, Römer 12, wir brauchen es nicht lesen, da geht es einfach nur darum, dass wir unseren, alles, was wir sind, auf den Altar Gottes legen. Darum geht es, auf den Altar Gottes legen. Das kommt vom Alten Testament, vom Brandopferaltar. Es gab ja verschiedene Altäre, Heiligtumsordnungen und so, gibt es ganz viel zu lesen. Und das, worauf Paulus hier symbolisch sich bezieht, ist das Brandopfer. Und das Brandopfer war ein Ganzopfer. Brandopfer wurden, die Tiere beim Brandopfer wurden geteilt, da wurden also die Dinger erstmal abgetrennt und dann zack und so. Und dann wurde alles schön verbrannt. Bei anderen Opfern war das nicht. Brandopfer hieß immer komplett Eingeweide. Und das ist jetzt übertragen auf uns. Unsere Hände Gott geben, was wir tun. Unser Kopf, was wir denken, was wir sehen mit unseren Augen. Das Auge ist ja das Licht des Leibes. Was schauen wir manchmal für Schmutz an? Jetzt kommt ein Satz, muss man sich kurz anschnallen, sonst versteht man es falsch. Das Problem ist nicht, wenn du mal was siehst, was schmutzig ist. Das ist nicht schlimm. Wir können nicht mit Augenklappen durch die Welt gehen. Wir werden immer wieder Dinge sehen, die nicht gut sind für uns. Immer wieder. Machen wir uns nichts vor. Also im Zeitalter des Internets muss das niemand sagen, oder? Es gibt immer wieder Dinge, die uns begegnen, wo nicht gut sind, wenn wir das sehen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was wir damit anfangen. Das ist die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit. Ich habe einem Bruder mal gesagt, jetzt wird es dann wieder warm hier, so Wetter, sage ich, wenn ich deine Augen anschaue, habe ich richtig so zu ihm gesagt und so, würde ich dir nicht raten, die nächste Zeit das Schwimmbad zu besuchen. Du kannst die Frauen gar, du kannst gar nicht richtig schauen. Wenn du sieht man das, sage ich, ja, das sieht man. So viel Unreinheit da drin. Echt, da muss man schauen. Sag ich, schau mal was anderes an. Also die Frage ist nicht, was begegnet uns, sondern wie gehen wir damit um? Ja. Und ich hatte es, glaube ich, hier erwähnt, es waren zwei junge Brüder, also Christen, die hatten gesagt, sie hätten eine Berufung von Gott für die Strandmission. Da sage ich, ihr seid mir zwei Lümmels für die Strandmission. Ja. Euch setze ich eine Sonnenbrille auf, wo ihr nicht mehr rausseht. Strandmission. Hey. Ja. Also wir können ins Schwimmbad gehen, ist kein Problem. Wir können auch Internet haben, das ist alles nicht, das ist nicht das Problem. Problem ist auch nicht die Dinge, sondern wie gehen wir damit um? Also ich stelle quasi verschiedene Lebensbereiche bewusst unter die Herrschaft Gottes. Machen wir nachher übrigens, aber im Stillen. Muss man gar nicht laut hier irgendwo. Nachher machen wir das mal. Haben noch kurz Zeit. Zum Beispiel Menschen. Menschen. Habe ich meinen Ehepartner abgegeben? Oder gehört er mir? Meine Kinder, gehören die mir? Oder gehören die ihm? Darf Gott mit meinen Kindern oder mit meinem Mann oder mit meiner Frau tun, was er will? Oder möchte ich sagen, wie es laufen soll? Das sind Fragen. Was essen und trinken? Na, jetzt aber. Jetzt wird es aber extrem. Das ist jetzt aber nichts. Doch. Geschwister, viele Menschen in unserem Land haben da Nöte. Auch Christen. Völlerei war nicht nur was aus dem Alten Testament. Es gibt Menschen, wenn die irgendwo eingeladen sind, geht es nur darum, wo ist der Tisch? Fressen. Saufen. Ja, das gibt es leider. Auch unter gläubigen Leuten. Boah, immer reinstopfen. Keine 10 Minuten mal nicht. Immer was Süßes. Immer was rein. Die Zuckerlawine rollt. Die rollt über unsere Kinder hinweg. Das ist Wahnsinn. Immer muss immer was. Ja, Essen, trinken. Ja, da kommt, das ist gar nicht ohne. Kann ich das Gott ab? Kann ich auch mal sagen, oh, das schmeckt so gut. Ich könnte gerade noch mal 2 Schnitzel. Oder sage ich, ich lass mal eins. Zwar gut, und ich könnte aber, danke Herr, ich muss nicht nochmal und nochmal und nochmal. Ja, muss man so schauen, wer hat wen unter Kontrolle. Trinken auch, ist nicht nur Alkohol, auch so. Zeit, haben wir gehört vorhin. Zeit. Meine Zeit steht in Gottes Händen, ja klar. Ist einfach gesagt. Wie ist denn der, Geld, oh. Da hört die Freude. Geld. Aber nichts drüber sagen, über das Geld. Geschwister, Mammon, Geldliebe, Wurzeln alles Übels. Sagt die Bibel, ganz frei. Die Bibel spricht über Geld. Hat gar nichts, Gott hat nichts gegen Geld. Hat auch nichts gegen reiche Menschen. Genauso wenig, wie er was gegen Arme hat. Darum geht es nicht. Es geht um den Umgang damit. Ja. Übrigens, beim Geld kann man, wenn jemand jetzt sich angesprochen fühlt, wenn jemand Probleme mit Geld hat, sage ich, gib es gerade weg. Ja, Leute, die ganz viel wollen, sollten geben, damit sie frei werden. Ja, das ist tatsächlich so. Geld hat eine Dynamik in sich. Der Mammon, der Gott des Geldes, der ist gerade in der westlichen Welt ziemlich aktiv. Und da muss man auch schauen. Geld. Darf Gott über mein Geld mal, darf er mal was dazu sagen? Oder mein Beruf? Ja, mein Aussehen? Das ist echt extrem hier, das Aussehen. Was hat denn das mit Gott zu tun? Gott hat dich gemacht. Hat er dich gut gemacht? Hat er dich hübsch gemacht? Oh, meine Nase, mein, was weiß ich. Oh, alles anders, dann wäre ich ja toll, dann wäre ich wunderbar gemacht. Nein. Ich gehe sogar so weit, dass wenn Menschen krank zur Welt kommen, frag mal die Kerstin, frag die, die in Kinderkliniken arbeiten, würdest du hingehen und sagen, das kranke Kind, das ist kein Ebenbild Gottes. Was ist denn das hier? Geschwister, Vorsicht. Vielleicht haben wir ein ganz falsches Schönheitsideal. Vielleicht denkt Gott ganz anders. Nach meiner Meinung ist jeder Mensch ein Gedanke Gottes. Jeder Mensch. Und dieses Äußere, was wir heute immer, oh ja, auch mit dem Fernsehen, die Sendungen und was da alles kommt und wie toll man aussehen und die Maße und die Größen und die Zahlen und so. Ja, dürfen wir das Gott abgeben? Können wir auch vor den Spiegel uns mal stellen und sagen, Mensch, siehst du heute gut aus, du? Oder müssen wir erst eine Stunde lang rummachen, rumvorwerken, dass wir einigermaßen uns noch... Können wir das Sexualität, oh, auch ganz nicht drüber reden, schnell weiter. Geschwister, der Teufel redet ständig drüber. Muss man sagen. Teufel redet über das Thema. Kann ich das Gott, was hat denn das mit Gott zu tun? Darf ich da auch Gott reinlassen? Wie habe ich mal theokratisches, also das ist ja, wenn Gott herrscht, theokratisches Intimleben. Boah, dass Gott reinreden darf. Wer entscheidet denn so diese Dinge? Wissen, mein Wissen, was ich alles weiß, oh, und mein Titel und oh, was ich toll und so, oh, was ich alles habe und bin und oh, so, meine Gesundheit, Hobbys und so weiter. Die Punkte kann man sich selber fortsetzen. Jetzt werden wir einfach mal kurz still. Und da, wo Gott dich anspricht, möchte ich dich nur ermutigen. Vielleicht jetzt im Stillen sagen, Herr, da war was dabei, gerade hier unten in dieser Klammer, diese Punkte. Puh, oh, oh, da muss ich loslassen. Das habe ich noch im Griff. Du darfst übernehmen. Da sind wir kurz still, machen wir die Augen zu. Wenn jemand da für sich in der Stille, bitte in der Stille, leg diese Dinge doch Gott auf den Altar, gib's doch ihm. Lass ihn doch was damit machen. Und hast dem einen und anderen heute Morgen jetzt eben dies ein oder andere gezeigt, was er oder was sie noch festhält und noch nicht so richtig abgegeben hat in deine Hände. Und mancher heute Morgen hat eben das nochmal festgemacht, nochmal eine Entscheidung getroffen und diese Sache dir übergeben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du diese Entscheidung bekräftigst, indem du die nächste Zeit das nochmal überprüfst, nochmal testest, ob das auch echt war. Herr, wenn wir nicht wissen würden, dass du ein guter Gott bist, könnte man doch allen Ernstes glauben, du willst uns irgendwelche Dinge wegnehmen. Willst uns berauben. Willst einer sein, der herrscht, der wie so ein Despot, wie ein Diktator über uns bestimmt und am liebsten das von uns will, was uns gar nicht liegt. Aber so ist es ja gar nicht. Du bist ja ein guter Gott. Du nimmst uns doch nichts weg. Und wenn du etwas einforderst, dann nur, damit du es vermehren kannst. Und darum wollen wir Menschen werden, die gerne geben. Was auch immer das ist, was auch immer das bedeutet. In deine Hände legen wir Menschen, in deine Hände legen wir Essen, Trinken. Deine Hände soll doch unsere Zeit gelegt werden, unser Geld, Herr, dass du damit auch was anfangen kannst. Unser Beruf soll doch dir Ehre machen. Unser Aussehen, Herr, wir wollen doch zuallererst dir gefallen. Und es hat nicht viel mit unserem Aussehen zu tun. Herr Jesus, du hast gesagt, wie könnt ihr glauben, wenn ihr noch Ehre voneinander nehmt? Vergleichen und oh. Vergib uns da. Auch das möchten wir dir hinlegen. Du hast uns doch geschaffen. Du hast uns doch gemacht. Wir wollen doch in deinen Augen groß rauskommen und nicht in den Augen der Menschen. Herr Jesus, hilf uns dabei. Sexualität. Dass du da reinreden darfst. Egal, ob verheiratet, egal, Rentner, Jung, Teenager, Alt, Mann, Frau, Single, egal. Dass du doch da auch eine Stimme hast, du hast doch da was zu sagen, das ist doch von dir. Auch unser Wissen, dass wir es nie über dich selber stellen, was wir alles wissen. Unsere Gesundheit, das ist gar nicht einfach zu sagen, das gehört alles dir. Wir staunen über ein Hiob, wir staunen über Männer und Frauen der Geschichte, die im Glauben sagen konnten, der hat es gegeben, Er hat es genommen. Am Ende bleibt, der Name des Herrn sei gelobt. Wir staunen über solche. Die haben dir wirklich Dinge abgegeben. Unsere Hobbys, einfach was wir so machen. Herr, du hast doch eine Meinung dazu. Das interessiert dich doch, unser Alltag. Du bist doch nicht nur am Sonntag hier. Morgen geht's doch weiter, nachher geht's weiter. Du bist da. Ich finde das so toll, mit dir durchs Leben zu gehen, weil du etwas zu sagen hast. Und nochmal, du bist ein guter Gott. Wir vertrauen dir das an, was wir dir übergeben. Du beraubst uns nicht, Herr Jesus. Der Teufel ist der Dieb, nicht du. Du willst uns Leben im Überfluss geben. Aber das geht nur, wenn wir dich ranlassen. Und das wollen wir tun. Und so schenk, Herr, dass auch jetzt auch diese Verkündigung, diese Sache mit dem Evangelium uns hilft, auch als Gnadenkirche, auch als Gemeinde hier, dass es darum geht. Wir möchten nicht, dass Menschen schnell ein Übergabegebet sprechen und es ändert sich nichts, sondern wir wollen, dass Menschen jünger werden, Jünger Jesu, Nachfolger, dass sie lernen, Lehre sie halten, das wollen wir. Dass Veränderung geschieht, Schritt für Schritt für Schritt. Dass Verwandlung geschieht in dein Bild, und zwar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nicht von Niederlage zu Niederlage. Und da spüren wir, da brauchen wir dich. Es hat alles keinen Wert aus eigener Kraft. Bewahre unsere Gemeinde. Bewahre uns in der Leitung. Bewahre alle, die Mitglieder sind. Bewahre alle, die Gäste sind. Bewahre all diejenigen, die noch zur Gemeinde, zur Gnadenkirche hinzukommen. Lass jeden erkennen, es geht wirklich darum, dass du das Sagen hast. Das sagen wir nicht einfach so. Nicht der Pastor, nicht der Leiterkreis, nicht die Ältesten sind die Herren, sondern Jesus Christus ist der Herr. Da müssen wir uns alle uns unterordnen. Und so schenkt, dass das nicht verloren geht, diese Botschaft, diese Nachricht, dieses Predigen über Evangelium. Das wird es nie vergessen, dass wir wirklich danach streben, dass du das Sagen hast bei uns. Und dann sind wir so gespannt, was geschieht. Wenn du wirkst, wenn Reich Gottes geschieht, wenn das Wort geschieht, wie im Alten Testament, Gottes Wort geschah. Herr, wenn es geschieht unter uns, wenn Gott, wenn du wirkst in unserer Mitte, überbitten und überverstehen. Wir gehen in diese Zeit, wir kommen da rein, bin ich ganz gewiss. Es gibt keine andere Möglichkeit am Ende der Zeit als ein kraftorientiertes Christentum. Und da hilfst du uns durch deinen Geist. Amen. Amen. Ausnahmsweise noch eine Meldung nach der Predigt. Ja. Kennen wir das? Jesus ist der Herr? Der Herr.